Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast in Erfolgreich im Herzbusiness, unserem Podcast. In der heutigen Episode ist nämlich Frau Dr. Kirstin Gollombeck zu Gast. Sie ist die Hormongynäkologin. Hallo, liebe Kirstin.
Ja, hallo, liebe Nicole.
Ich freue mich, dass du da bist, dass wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen dürfen, denn wir sind eine weibliche Community und da ist das Thema Hormone, vielleicht auch Hormonwechsel, Zyklus und all das, was da drumherum wabert, natürlich ein Riesenthema. Aber bevor wir richtig einsteigen, habe ich dir ein Spiel mitgebracht, nämlich das World Famous Satzergänzungsspiel. Und wir sind gespannt, wie du die folgenden Sätze vervollständigst. Die Gesundheit einer Frau und die Gesundheit eines Mannes, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
sind die Gesundheit sollte gleich sein. Aber die hormonellen Abläufe und das zyklische und rhythmische Geschehen im Leben einer Frau, biologisch bedingt, ist anders.
Da werden wir heute sicher viel drüber sprechen. Wenn ich das Wort Hormonopfer höre, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Dann frage ich mich, wer wem zum Opfer fällt. Das Hormon wurde zum Opfer, weil es runtergedrückt wird, oder der Körper wurde zum Opfer, oder es ist ein mentales Opfer. Also Hormone sind für mich das feinste Kommunikationssystem des Körpers und sie übersetzen nun mal Leben in Biochemie, von daher weiß ich nicht, wer das Opfer sein soll, aber es gibt bestimmt Frauen, auch Männer, die Opfer ihrer hormonellen Veränderungen und Schwankungen sind. Und es kann auch wirklich blöde Zustände auslösen, blöde Krisen. Und das ist dann auch wirklich ein ernstes Thema.
Also das ist nochmal ein schöner Hinweis. Es kann sein, dass uns die Umstellung der Hormone oder wirklich zu Pain führt, zu Problemen führt und dann bist du da. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir aus diesem Mindset heraus dürfen, ne? Aus diesem Mindset, Hormone sind was Böses, die machen was Böses. Sie sind, wie du sagst, wie schön, die feinsten Kommunikatoren, die wir haben und wir dürfen ihnen zuhören, ne? Wir sind nicht ihre Opfer, sondern wir dürfen ihnen lauschen, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau.
Sehr schön. Der nächste Satz, den ich dich zu ergänzen bitte, heißt, die größte Lüge bezüglich Wechseljahren, Pünktchen, Pünktchen,
ist, dass Beschwerden ausgehalten werden müssen, ohne dass adäquate Lösungen angeboten werden und zumindest erstmal ein Gespräch stattfindet. Und die Frau, die durch die Wechseljahre geht und Leidensdruck hat, einen Ansprechpartner findet, der zumindest sie hört und ihren Leidensdruck ernst nimmt.
Wir müssen nicht alleine durch. Wir müssen nichts erleiden. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wenn ich die gute Fee, so heißt der nächste Satz, wenn ich die gute Fee um etwas bitten dürfte in Bezug auf Frauen und Hormone, dann wäre das?
Dass wir den Schlüssel finden, hormonelle Prozesse, die hormonabhängige Krebserkrankungen auslösen, dass wir diesen Schlüssel finden, diese Tür zu schließen, dass keine Frau mehr einen hormonabhängigen Tumor, also gar keinen bösartigen Tumor, aber auch eben den weit verbreitetsten, den Brustkrebs, erleiden muss. Es wäre mir ein persönlich großes Anliegen, wenn ich da in meinem Leben was zu tun kann, dann aus vollem Herzen.
Wie weit ist das? Kleiner Spoiler. Was rechnest du damit, dass diese Tür bald geschlossen wird? Ist die Forschung da weit?
Ja und nein. wenn man, ich sag mal, die chirurgische Seite, strahlentherapeutisch, chemotherapeutisch, Antikörpertherapie, ist da unwahrscheinlich viel passiert in den letzten Jahren. Super gut. Ich denke doch, dass ein ganz wichtiger Co-Faktor immer noch etwas unterrepräsentiert ist, und das ist das Mindset. Und wir können einfach auch gewisse Altlasten, die wir im Unterbewusstsein tragen, cleanen. Und ich glaube auch, dass da noch ganz viel Potenzial liegt. Und es gab auch in den 70er Jahren schon Publikationen dazu, zu psychischen und gesundheitlichen Einflüssen auf Brustkrebs.
Was ein wirklich interessantes Thema. Und danke dafür, dass du uns deine Mission an dieser Stelle auch verrätst und sagst, dass du da sehr viel zu beitragen möchtest, um die Lücke zu schließen, die es da noch gibt. Was können unsere Gedanken, was kann unsere Schwingung, was kann all das, was eben vielleicht nicht auf einem Röntgen- oder Sonografiegerät sichtbar ist, noch tun? Wow, danke dir. Passt auch sehr gut zu dem vorletzten Satz, den ich dir mitgebracht habe. Der heißt nämlich, wenn Menschen sagen, Wechseljahresbeschwerden beginnen im Kopf, Pünktchen, Pünktchen.
Dann kann es sein, auf gedanklicher Ebene, im Unterbewusstsein und dann natürlich im Verhalten und auch in der Wirkung, die sich dann zeigt. Also ich glaube, dass der Kopf, die Gedanken und das Unterbewusstsein ganz viel mitmachen. Aber es ist natürlich auch schon eine körperliche Reaktion auf hormonelle Prozesse, die einfach ablaufen biologisch. Also der Rhythmus der Frau, dass sie eben durch die Menopause geht, und der Zyklus der Frau ist ja nicht eingebildet. Aber man kann natürlich mit seinen Gedanken die Haltung und auch gewisse Beschwerden verbessern oder verändern oder beeinflussen.
Das hören wir schon raus. Das ist ein ganz großer Teil. Da darf die Medizin noch mit dir zusammen wachsen. Und ich insofern so schön, dass es dich gibt, dass du diese Denke, dass du dieses Wissen reinbringst in die Biochemie. Und gerade die Hormone und unser hormoneller Bauplan zeigt ja, wie das alles so zusammenhängt. Und schön, dass du uns auch heute da reinholst. Letzter Satz und dann gehen wir direkt in das Interview. Der letzte Satz, den ich dir mitgebracht habe, heißt: Frauen, die leistungsfähig sein wollen, die engagiert und ehrgeizig sind, sollten hormonell wissen, Pünktchen, Pünktchen,
dass die Hormone erstmal nichts Schlimmes sind und dass wir natürlich Hormone brauchen im Leben der Frau. In jedem Lebensalter brauchen wir Hormone. Hormone sind einfach Schlüsselsysteme. Aber hormonelle Beschwerden, auch Erschöpfung, auch Schlafstörung, emotionale Dysregulation können wir eben hormonell erklären und behandeln, aber eben auch neuroendokrinologisch und biologisch. Und deswegen sollte die Frau sich einfach mit Hormonen, mit ihrem eigenen Hormonsystem befassen, wenn sie Beschwerden hat.
Sehr schön.
Also die Botschaft ist, Hormone sind interessant.
Ja, es ist ein weites Feld und etwas, was uns ein besseres Leben ermöglicht. Das habe ich jetzt auch schon rausgehört. Und insofern haben wir jetzt hier die Top-Ansprechpartnerin für dieses Thema. Und unsere Hörerinnen haben es auch schon gemerkt, eine Frau, die interdisziplinär unterwegs ist, die nicht nur ganz stumpf aus der Gynäkologie kommt und nur die gynäkologische Brille auf hat. Wir haben es schon gehört, du bist auch natürlich endokrinologisch unterwegs. Dein Thema sind die Hormone, Neuroendokrinologie. Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, was da alles zusammenläuft. Und das große Thema Mindset, die Kraft der Gedanken, die Power der Gedanken bei der Gesundung, das ist ja nochmal ein neues Feld, was du da hinzunimmst. Ich finde es gar nicht genug feiernswert, was du machst. Ich finde es ganz, ganz toll. Und das bringt mich auch zu meiner ersten Frage an dich. Wenn wir jetzt insgesamt Hormonbeschwerden, egal ob das junge Mädchen, das dann Regelbeschwerden hat, die Frau, die schwanger wird oder nicht schwanger wird, also in ihrer fruchtbaren Zeit oder eben wie ich, die Frau im Wechsel, im großen Wechsel. Wenn wir das Ganze, die hormonelle Auswirkung nicht als Defekt begreifen würden, sondern vielleicht sogar als wahnsinnig intelligente Reaktion unseres Körpers. Was müssten wir denn dann alles neu lernen, neu verstehen?
Also, ist es eben erstmal wichtig zu wissen, dass der weibliche Körper eben immer diese Zyklen hat und dass das kein defizitäres System ist, sondern dass eben der weibliche Körper eben ganz viel mit Rhythmus und Zyklus lebt. Das heißt aber nicht, dass er mit Beschwerden leben muss, aber er wird immer mit Rhythmus und Zyklus begleitet sein. Und ein großes Feld, was die Frauen wissen sollten, ist das Thema Epigenetik, dass eben auch unsere Gene, die ja ganz viel kodieren zu Gesundheit, auch in den Wechseljahren, reagieren eben auf äußeren Stress, auch auf inneren Stress, auf Schlaf, auf Gedanken, auf Beziehungen. Und dieses Feld der Epigenetik, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch größer werden und mehr beleuchtet werden. Und Frauen wollen da mehr zu wissen, wie sie eben ihre Gene selber steuern können. Auch im Hinblick auf dieses gesünder Altern, das Wort dafür ja immer gerne genommen, Longevity, aber es bedeutet eben gesund älter zu werden und dazu selber auch was tun.
Selbst aktiv zu sein. Ist das aus deiner Sicht ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte? Waren wir zu sehr funktionelle Konsumentinnen eines Gesundheitssystems, die, boah, jetzt ist was kaputt, ich muss es reparieren lassen, in dieser Denke waren? Bist du eine Befürworterin einer neuen Art und Weise, wie wir auch vielleicht uns auch auf den Fahrersitz unserer eigenen Gesundheit setzen sollten?
Ja, wir sollten unbedingt auf dem Fahrersitz setzen, aber wir sollten natürlich, wenn wir nicht gut fahren können, Fahrlehrer dabei haben oder jemanden, der sich auskennt oder ein gescheites Navigationssystem. Und manchmal sage ich auch ganz locker, ich bin einfach Fachärztin mit Navigationskompetenz. Das bedeutet eben, nicht alleine gelassen zu werden. Du kannst noch nicht gut fahren, sitzt aber alleine am Steuer. Das bringt's eben nicht. Also mit Support, mit Navi, aber eben nicht nur durch künstliche Intelligenz geführt. Das kann eben mal auch in die Irre führen, sondern eben immer noch mit jemandem, der Erfahrung hat, sich austauschen.
Die KI, wunderbar, du hast es schon angesprochen, ist sicherlich eine gute Datenbank, die vielleicht mal Punkte zusammenführen kann, die nicht jedes menschliche Hirn zusammenführt, aber am Ende ist es die ärztliche Intuition, ist es auch die ärztliche Erfahrung und vor allem der ärztliche Resonanzraum, in dem wir gesunden. Und da ist es nicht nur eine Frage von Wissen, sondern auch jemand, der tatsächlich in einen neuen Zustand führt, der den Raum hält für eine neue Art der Gesundung. Dafür stehst du. Und du stehst natürlich auch durch deine interdisziplinäre Art für eine Navigation, die wirklich professionell ist. Denn ja, lass es uns mal ansprechen. Es gibt ja viele, die behaupten, sie wissen, was weiß ich, wie die Schlafstörung während der Wechseljahre funktioniert. Die behaupten, sie hätten sozusagen das Ei des Kolumbus. Da dürfen wir ja, so vermute ich mal, auch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Gegenüber diesen monokausalen Argumentationen, die man ja auch immer mal in den Social Media liest, oder? Wie siehst du das?
Ja, das wird natürlich oft suggeriert, dass wenn man sagt, mach nur Bioidentik, da ist alles, alle Formen von Bioidentik oder auch gewisse Schulen in der Bioidentik-Szene oder auch ganz besondere Nahrungsergänzungssysteme. Und ich denke, da ist eben der gesunde Menschenverstand gefordert. Und das erlebe ich aber auch bei meinen Ratsuchenden, dass die aber auch häufig einen gesunden Menschenverstand haben, sagen, weiß ich nicht, komme ich jetzt gerade gar nicht mit klar. Und da ist diese Interaktion wieder mit einer Fachfrau oder Fachmann gut. Das kann die KI nicht bieten, dass man einfach diese Systeme nochmal sich anguckt und sagt, was nehmen Sie denn da eigentlich und warum nehmen Sie das? Und in dieser Kombi und was machen Sie sonst noch? Sonst mache ich nichts. Und da kommt man ja in Dialog. Also das nennen wir Anamnese, aber es ist eben auch häufig erstmal ein Informationsgespräch, erstmal zu hören, wo steht derjenige, was ist überhaupt der Auftrag, was versteht der einzelne Ratsuchende denn überhaupt unter Gesundheit? Das ist ja auch manchmal so ein ganz großes Feld. Und auch über Schlaf kann man stundenlang reden. Ich frage dann häufig, ja, was ist denn für Sie ein guter Schlaf? Oder wie empfinden Sie Ihren Schlaf als gut? Wenn Sie gut träumen oder wenn Sie ausgeschlafen aufwachen oder wenn Sie ausreichend lange schmerzfrei schlafen? Also da gibt es ja schon so viele Ansätze. Und das, glaube ich, kann die KI nicht. Und das ist eben noch mal so ein bisschen differenziertes Gucken.
Das ist also, was bei mir auch rüberkommt, das ist auch ein Entwicklungsraum. Ne? Du scheinst dich ja nicht als Reparateurin zu empfinden, sondern als Ermutigerin, immer weiter und weiter das Thema Gesundheit für das eigene Leben ja produktiv aufzuziehen.
Ja,
wird
ganz
sich
genau.
Wird sich das Berufsbild der Ärztin, des Arztes ändern? Was denkst du?
Ja, also wir sind einfach A, durch die KI herausgefordert, weil viele Frauen schon mit dem KI-Behandlungsplan von ChatGPT erstellt zu mir in die Sprechstunde kommen. Und ich sage, okay, dann gucken wir uns das mal an. Also ich nehme das erstmal ernst, diese Eigenleistung erstmal schon mal gemacht zu haben. Und B, gibt es natürlich auch auf Social Media eben so viele Informationsangebote, dass das teilweise, wie wir ja sagen, ein Dschungel ist. Und im Dschungel findet man sich nicht zurecht. Und da braucht man eben einen erfahrenen sozusagen Begleiter, der sagt, hier biegen wir mal links ab oder rechts ab oder wo möchtest du überhaupt hin, dann kann ich dich ja begleiten. Ich kenne mich im Gebiet ganz gut aus, aber wo möchtest du denn rauskommen?
Ja, sehr wichtiger Punkt. Ne? Da übernimmt nicht die Ärztin das Zepter und sagt, so, jetzt machen wir das, sondern man einigt sich eigentlich ähnlich wie im Coaching und Mentoring tatsächlich auch auf ein Ziel. Es gibt einen Auftrag.
Ja.
Und alleine da, das hören wir schon raus, ist die Verantwortung ja auch noch mal anders verteilt als früher, oder?
Ja, das macht sich jetzt gerade sehr viel bemerkbar, ne? Dass man nicht so, ich übernehme nicht die Verantwortung, ob jemand Hormone nimmt, bioidentik oder nicht, sondern ich kläre über Pro und Contra auf und wäge auch ab. Und es ist eben immer mit einer Beratung und Abklärung und auch, ja, immer auch über Pro und Contra Aufklärung kombiniert.
Ja, und dann wird die Entscheidung, wenn überhaupt gemeinsam getroffen, aber im Grunde liegt die Entscheidung bei der Ratsuchenden, bei der Patientin.
Ja.
Ne? Ja.
Ja.
Ja, sind wir schon so weit? Was würdest du sagen? Sind wir Frauen schon so weit, uns auch zu emanzipieren von diesem Weißkittel-Syndrom? Und sind wir schon so weit zu sagen, boah, wir übernehmen jetzt auch einen Teil der Verantwortung für solche Entscheidungen? Was sagt da so dein Blick in die Praxis?
Ja, unbedingt. Ich kann ja nur sozusagen wirksam sein, wenn mein Gegenüber in der Sprechstunde auch bereit ist, einen Eigenanteil zu übernehmen an Verantwortung und Sachen umzusetzen, zum Beispiel im Mentoring, an den mentalen Muskeln zu arbeiten. Und wenn diese Muskelarbeit nicht stattfindet, dann ist es wie jemand, der in der Schule nicht lernen will. Da kann man noch so viel Liebe und Zeit investieren. Aber das führt dann zu nichts.
Ja, wenn ich Französisch lernen will, muss ich Vokabeln lernen. Und dazu gehört dann eben auch die Umprogrammierung von Gedanken, die vielleicht für das hormonelle Gleichgewicht nicht dienlich sind. Ja, ich find's super, super spannend. Sag mal, was würdest du sagen, welche Phase auch in der weiblichen Entwicklung von dem jungen Mädchen bis zu der weisen alten Frau wird gesellschaftlich am meisten missverstanden oder auch am häufigsten in eine falsche Ecke gedrängt?
Also in jeder Phase findet das eigentlich statt. Also klar, in der Menopause wird es häufig nochmal so nach dem Motto, naja, Fruchtbarkeit, Zug ist jetzt abgefahren. Und Frauen stehen dann häufig wirklich nochmal am beruflichen Neubeginn. Ne? So gerade so die 50 plus, die sagen, ihr ich will jetzt noch 20 Jahre beruflich erfolgreich und aktiv sein. Ich stehe noch hier in der Blüte meines Lebens. Da ist immer noch so ein Bild, an dem man ein bisschen arbeiten kann. Und ich habe auch eben viele Frauen 70, 80 plus, die auch noch sagen, na, da habe ich ja noch ein paar gute Jahre vor mir. Und dass man da nicht sagt, naja, lohnt sich doch gar nicht mehr. Das ist auch so ein Bild, was ich gar nicht mag. Also wenn ich vitale 80-Jährige habe, die gerne wandern und ihre sozialen Kontakte haben und auch noch mit KI und sowas arbeiten, dann finde ich, die brauchen auch noch mehr Raum. Das ist eine große Gruppe von Frauen, die sagen, ja, ich möchte auch gerne noch schöne Haut, schöne Haare, gut schlafen. Frau Doktor, was haben Sie denn da für Tipps? Und ja, das finde ich immer ganz toll. Das freut mich immer sehr.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Stigmatisierung, die Altersdiskriminierung, die darf abgeschafft werden, sagst auch du.
Absolut.
Du trägst deinen Teil dazu bei und sagst auch, natürlich hat jede Frau das Recht, die Blüte ihres Lebens selbst zu definieren, oder?
Ja, genau. Das ist eben so, genau, auch so ein Mythos, dass die Blüte nur ist, wenn die Fruchtbarkeit hoch ist. Die Blüte kann zu einem ganz anderen Zeitpunkt kommen und manche Frauen können auch 3, 4, 5 Mal blühen. Also
wir sind mehrfach blühen.
Ja, ist alles zyklisch und rhythmisch.
Und Stichwort Haare und Haut. Das ist ja, glaube ich, auch ein Bereich, der dir auch sehr am Herzen liegt, ne?
Ja, das ist in der Endokrinologie haben wir halt eben auch häufig, wenn zum Beispiel eine Frau zu viel männliche Hormone hat, ne, so dann kann das eben ein Syndrom sein, aber es kann auch eben erstmal nur eine Erscheinung sein durch das Naturell, Familienumstände, dass jemand einfach so ein sehr behaarter Typ ist. Und da kann man doch viel aufklären, beraten und auch so versuchen, natürliche oder hormonelle Lösungen zu finden. Aber es ist auf jeden Fall immer erstmal ein Bereich, der häufig Leidensdruck macht und der einfach, wo Frauen gerne diesen Zusammenhang zwischen Haut und Hormon, das Regulationssystem, gerne verstehen wollen.
Und auch sollten, ne? Denn dort sind die Stellschrauben, so stelle ich es mir vor. Vielleicht zählst du mal die Probleme auf, die Frau haben kann, um bei dir da richtig zu sein auf diesem Bereich oder in diesem Bereich Haut, Haare. Wann bin ich bei dir richtig? Akne, Haarausfall, was gehört dazu?
Ja, vermehrte Körperbehaarung und Haarausfall eben oder auch Hauterscheinungen, die jetzt nicht aus dem Haut ärztlichen Bereich sind, da muss ich auch immer darauf hinweisen, wenn man jetzt eine Veränderung hat, die bösartig sein könnte, müsste man natürlich unbedingt zeitnah einen Dermatologen aufsuchen. Aber so Sachen, die man sagt, das kommt jetzt immer zyklisch vor meiner Mens oder das habe ich erst seit den Wechseljahren, so eine Trockenheit an Stellen, wo man sie gerne nicht haben möchte, das sind ja auch so Hautbestandteile und das ist schon ein wichtiges Feld.
Jetzt sprichst du, nehme ich einfach mal an, nicht nur die Trockenheit der Wangenpartie an, sondern auch eine sexuelle Trockenheit. Was ist in diesem Bereich? Mit welchen Aufträgen kommen da Frauen zu dir? Vielleicht auch gerade in den Wechseljahren. Was ist da ein typisches Thema?
Also erstmal ist Trockenheit ein typisches Thema. Und das hat noch nicht mal was mit Sexualität zu tun, sondern es kann auch was mit Missempfinden zu tun haben. Und da möchte die Frau einfach Wohlbefinden haben. Weil wenn sie häufiger Harndrang hat und sagt, es fühlt sich einfach unangenehm an, ich habe ein Missempfinden, das Wort fällt auch häufig, dann kann man was tun. Hormoneller Art oder nicht hormoneller Art. Und ich nehme dieses Thema immer sehr ernst. Weil das ist nun auch ein Thema, was manche Frauen, da schämen sich, das zu sagen. Und muss man gar nicht. Da darf man gerne mitkommen. Da ist man richtig.
Ist man goldrichtig.
In der gynäkologischen ja, absolut. In der gynäkologischen Endokrinologie absolut richtig.
Das heißt, du bist auch keine Ärztin, die dann sagt, naja, das sind doch Luxusprobleme, das ist doch nur die Lebensqualität. Da gibt es doch ganz andere Probleme. Da liegen Leute auf Stationen, die haben ganz andere Probleme. So ein Mensch bist du nicht? So eine Ärztin bist du nicht?
Nee, also das sind keine Luxusprobleme, wenn jemand Beschwerden hat. Und das ist ja da kümmern sich, sag ich mal, andere drum, ne? Ich kenne ganz viele Leute, die machen Notfallmedizin und Rettungsdienst und Rettungssanitäter und lieben ihren Beruf. Und ich finde es ehrenwert und absolut wichtig, dass das gemacht wird, auch Intensivmedizin, aber das mache ich eben nicht. Ich mache eben die Zusammenarbeit zwischen gynäkologischer Endokrinologie und der Frauenheilkunde und eben auch der ärztlichen Psychotherapie und schließe da so den Kreis.
Sehr schön gesagt. Gibt es etwas, wo du merkst, das wird häufig übersehen, vielleicht in der rein gynäkologischen Praxis, die nicht so viele Antennen in die anderen Disziplinen hat, wie du das hast? Ich sag mal, ein Blutwert, der ständig übersehen wird, oder einen anderen Marker, den du aber immer im Auge hast. Gibt es sowas?
Ja, ich glaube ganz doll, es ist kein Marker, sondern es ist wirklich das Thema, dass Stress so viel Ungesundes auslösen kann und dass sehr viele Frauen sehr lange sehr viel Stress tragen und funktionieren und kleinere, mittelgradige Symptome haben. Aber wenn es dann mal kippt, in die psychische Ebene, auf der psychischen Ebene in Burnout oder auch auf der gesundheitlichen Ebene, weil sie dann eben eine systemische Erkrankung haben, dann ist häufig schon sehr viel Zeit ins Land gegangen, wo man hätte reagieren können. Und ich ermutige jede Frau, sich ernst zu nehmen und nicht immer hinten anzustellen. Ich muss ja funktionieren, weil ich muss für alle anderen da sein, sondern eben sich ernst zu nehmen und den Stress, den die Frau trägt, auch wirklich als epigenetischer Punkt und auch für das Lieblingswort jetzt, das aktuelle Longevity, auch wirklich ernst zu nehmen. Das ist für mich wirklich Medizin der Zukunft.
Das heißt, lass uns doch da mal reinzoomen. Wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Zuhörerin das Gefühl hat, ich weiß, ich spüre eine innere Wahrheit. Wir sollten nicht einfach immer nur still ertragen, immer funktionieren, immer weitermachen. Ich nehme jetzt mal Frau Dr. Golombeks Aufruf ernst und kümmere mich mal um meinen Stresslevel. Was würde das bedeuten? Kannst du mal sagen, was du machen würdest? Also eine Frau, die eben noch nicht im Burnout ist, die aber schon das Gefühl hat, oh ja, ich gehe oft an meine Grenzen. Ich belaste mich oft doch überdurchschnittlich. Ich bin an manchen Stellen hart zu mir. Die kommt jetzt zu dir. Was würdest du genau tun?
Sie bringt ja den Stress häufig eben nicht als erstes Symptom mit. Sie nimmt ja ein anderes Symptom. Sie sagt, sie hat Haarausfall oder sie hat, kann nicht abnehmen, der Hormonbauch oder sie hat Hauterscheinungen, die sie stören und kein anderer weiß Bescheid. Also sie war schon beim Hautarzt, beim Hausarzt und so weiter. Und erstmal mache ich eine sorgfältige Anamnese. Das heißt, erstmal immer ein Erstgespräch, wo ich mir dann eben erstmal berichten lasse, was schon alles gelaufen ist, wann die Beschwerden angefangen haben und wie sozusagen der soziale Kontext ist. Und da höre ich schon häufig ganz viel. Da wird mir schon häufig auf dem Silbertablett eigentlich das Problem präsentiert. Na, ich mache mir so viel Sorgen um meine Mutter. Sorgen um meine Tochter. Also, man trägt ja manchmal auch die anderen Familienmitglieder Huckepack. Und dann landen die bei mir in der Sprechstunde, die Mutter, wo man sich denkt, wow. Ne? Und dann öffnen sich so Felder, dass man sagt, dann, was hat denn ihre Mutter? Ja, das und das. Ja, und ich mache mir eigentlich Sorge, dass ich das auch so kriege. Osteoporose. Was können wir denn da machen? So, und dann mache ich erstmal die Diagnostik und dann mache ich natürlich gerne auch einen Hormonstatus, um die verschiedenen Achsen abzuklären und da eben auch zu gucken, was sich so systemisch zeigt. Das ist normal. Ich mache das gerne.
Kirstin, ist das ein normaler Hormonstatus, wie vielleicht die eine oder andere das schon mal erlebt hat? Oder hast du da schon noch mal ein paar andere Messwerte, die du erhebst?
Ja, ich erhebe sehr schöne spezielle Messwerte, liegt aber auch daran, dass ich es ist ein wirklich sehr gutes Labor dafür gibt, mit dem ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe und was einfach sehr gute Labordiagnostik macht. Das ist einfach eine Freude, da eine gewisse gute Methodik zu haben. Aber ich kann diese Werte nur einordnen, wenn ich eben auch diese ganzen Umstände weiß, wenn ich weiß, was wird eingenommen an Medikation und was will die Frau überhaupt? Was ist ihr Zielauftrag?
Ja.
Für sich selber.
Ja, kann ich gut verstehen.
Und dann sehe ich natürlich ganz viel. Dann sehe ich in den Laborwerten, wie sind die Leberwerte, wie ist der Eisen, wie ist der Vitamin-D-Spiegel, wie ist Östrogen, Progesteron, wie ist die Nebenniere. Man kann viel messen. Bösartige Menschen sagen, wer viel misst, misst viel Mist. Aber man kann es auch nutzen. Dass es ein Teil der Beratung, der Behandlung ist und der Analyse, wo das endokrine System gerade aktuell steht. Und vielleicht ist manchmal nur die Fragestellung falsch. Und deswegen sollte man vielleicht manchmal die Frage, wie man an Hormonstatus herangeht, ändern.
Wenn unser eins die Laien dann so einen Laborbericht sehen, dann sehen die ja quasi nur die Lottozahlen vom letzten Samstag. Was siehst du?
Ja, ich sehe natürlich die Regelsysteme, ich sehe die Regelkreise, ich sehe Hypothalamus zur Hirnanhangdrüse, zur Schilddrüse, zur Nebenniere und ich liebe die gesamte Nebennierendiagnostik und zwar auch da alle sozusagen Quelle, Verlauf und dann die Zielorgane und eben auch Eierstock, da die Produktionsstätten für männliche Hormone, für Progesteron, für Östrogene. Und da gibt es eben ja auch noch weitere Abbauprodukte, die man messen kann. Und beim Progesteron weiß man, dass ein Abbauprodukt des körpereigenen Progesterons viel, viel, viel wirksamer für gewisse Systeme ist, als das primär produzierte Progesteron, das Allopregnanolon. Und das fördert Schlaf. Und daher ist es spannend, sich diese Hormonverläufe und Regelkreise anzugucken.
Und ich glaube, wir hören alle schon, wir Laien hören auch jetzt schon raus, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der eben genau all diese Zusammenhänge kennt und nicht nur irgendwie einen Wert erhebt und die Abweichung, sondern die Zusammenhänge herstellt, richtig?
Ja, genau. Ich würde immer sagen, da gibt es auch eine Geschichte zu dem Hormonstatus, gibt es immer eine Geschichte.
Und die zu dekodieren, das ist das Geheimnis. Gibt es Beobachtungen, die du jetzt anhand solcher Kennwerte machst, die es vor 10 Jahren noch nicht gab? Gibt's oder gibt es etwas, was dir auffällt? Verändert sich etwas in unserer aller Gesundheit?
Ja, wir können ja Stress nicht wirklich direkt messen, aber es gibt indirekte Parameter und auch gerade das Thema der hormonellen Ebene in den Wechseljahren, vor den Wechseljahren und nach den Wechseljahren ist viel, viel feiner zu messen. Aber da wir ja nicht Laborwerte behandeln, sondern immer sozusagen das Symptom und den Leidensdruck der Frau, ist nochmal diese feine Ebene der Hormone ein schönes Puzzlesystem, was einem nochmal ein Puzzleteil, was dazukommt. Und ich finde, das hat sich jetzt doch in den letzten Jahren verändert.
Wir sagen ja ganz oft, dass wir Frauen in der Arbeitswelt, in der im Leadership ein männliches Bild verfolgen. Wir sind auch aufs Sprint ausgelegt. Wir wollen große Leistungen. Wir sind da vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben nicht bereit, dieses Zyklische und Rhythmische mitzunehmen, was du ja schon mal eingangs angesprochen hast. Kannst du das ablesen? Kannst du ablesen, dass wir Frauen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Arbeitswelt dann doch der männlichen Art zu schöpfen angepasst haben, obwohl wir eigentlich anders funktionieren?
Das ist jetzt wirklich ein sehr großes Feld und das ist schon vielleicht auch ein bisschen schon fast eine philosophische Frage. Es ist so, ich habe Frauen, die eben sehr stark funktionieren und diese männlichen Anteile des Funktionierens und oder männliche Attribute sehr leben. Den Hormonstatus, den ich dann erhebe, der ist manchmal ganz biologisch normal weiblich mit allen Facetten. Und dass die Frau dann diese weiblichen Symptome nicht haben will, Das ist eben ihre Haltung, das ist ihre mentale Einstellung, weil sie von sich eine andere Vorstellung hat, dass sie eben gerne dieser Allround 24/7 Funktionstyp wäre und gerne dieses biologische, hormonelle Ding eben nicht. Aber das zusammenzubringen, das ist dann manchmal mein Job, die Übersetzerin zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Menschen sich durch Denke hohe männliche Hormone erdenken können oder weil ihre Haltung so ist. Das glaube ich nicht.
Was ist ein gewisser Energieaufwand, höre ich raus, sich zu wehren gegen eine natürliche Rhythmik, was aber möglich ist durch die Einstellung, und mir ist die nicht fremd, ich will das aber nicht, ich will nicht ausgebremst werden, ich wehre mich sozusagen gegen das Zyklische. Aber das beobachtest du durchaus, also dass wir einen hohen Energieaufwand oder man könnte ja auch sagen Stresslevel haben, dadurch, dass wir nicht im Einklang mit der Rhythmik leben?
Unter anderem ja. Mhm. Also mein PMDS ist ja ein großes Thema, auch in meiner endokrinen Sprechstunde, prämenstruell dysphorisches Syndrom. Das heißt einfach, vor der Mens kommt nochmal so eine Ebene, wo einfach die Psyche auch nochmal Symptome zeigt. Und die Frauen, die das haben und sagen, ich will es jetzt hier mit einer Pille wegdrücken, das funktioniert eben nicht, sondern da eben auch mit sozusagen den Lebensumständen zu arbeiten, zu sagen, wie kann ich da besonders viel Fürsorge für mich entwickeln und gerade in den Zeiten mir keine besonders heiklen Themen in den Kalender eintragen, das wäre ja auch schon mal eine Lösung.
Ja.
Das also wäre man muss den Körper ja auch den Körper nicht immer herausfordern, dann, wenn er es eigentlich gar nicht will, sondern nochmal zu sagen, komm, Gas und Bremse, wollen wir da nicht mal gucken, wenn du jetzt schon am Steuer des Autos sitzt und ich bin der Co-Pilot, wollen wir da nicht mal mit Gas und Bremse ein bisschen spielen?
Ja, sehr schönes Bild. Jetzt, was wir ja auch beobachten, du hast es selbst schon angesprochen, in den Social Media sind der große Hype um X und du musst jetzt das machen und jenes. Also ich spreche von dem großen Selbstoptimierungsdruck, von den vielen, vielen Anregungen, die wir in diesem Dschungel dann auch eben finden. Was würdest du sagen, was hilft wirklich? Was ist mal was Gutes, was du uns an die Hand geben kannst, damit wir eben nicht in diese Falle stürzen? Oh, Hilfe, ich glaube, ich muss dies noch machen und das mache ich ja auch falsch und das hätte ich schon lange machen müssen und hier bin ich ja sowieso eine Gurke. Also an welcher Stelle sagst du, vielleicht mal ein bisschen ruhig mit den braunen oder blonden Pferden, das hier hilft euch wirklich?
Genau da, wo du gerade das beschrieben hast, das Drama rausnehmen. Und dieses, da erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, wo stehe ich, wer bin ich und was will ich? Was sind meine Gedanken? Und wenn ich mir jeden Tag negative Selbstgedanken, also mein Selbsttalk jeden Tag negativ ist, weil ich sage, ah, ich habe jetzt gar nicht das, ich habe jetzt gar nicht das, oh, das ist ja ein Drama, oh, sowas, dann speichert das Unterbewusstsein das. Und das Unterbewusstsein hört immer mit, was wir sagen. Und dann kann da nichts Gutes, Gesundes, Schönes draus werden. Also gesund im Sinne von dieses eigene Leben, der eigene Körper, die eigene Freude. Niemand kann die Freude eines anderen leben, sondern immer nur das eigene. Und genau da setze ich an, nämlich in diesem Drama der Gedanken, ich muss ja alles haben, ich muss alles bedienen, es muss doch alles optimiert sein, weil es erstmal ja wirklich auf gedanklicher Ebene ist. Dass es auch auf körperlicher Ebene häufig optimiert werden muss, Wechseljahre, PMDS, das wissen wir. Aber häufig ist auch der ganze Stress durch den ganzen Lärm der Gedanken verursacht.
Also das ist eine gute Nachricht jetzt erstmal für uns. Boah, erstmal Drama raus, wir gehen jetzt einfach erstmal in den Modus von Leben, von Gesundheit und alles andere kommt. Vor allem, wenn wir eine Navigation an unserer Seite haben, wie die von Kirstin. Und das kann ich jeder nur empfehlen. Und ich kann vor allem auch navigieren in die Zusammenarbeit mit dir. In den Shownotes findet sich alles, was du wissen musst, wenn du mit Dr. Matt Kirstin Gollombeck zusammenarbeiten willst. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu treten, mal zu gucken, passen wir zusammen, was kann sie für mich tun, was kann ich für mich tun und passt diese Philosophie zusammen. Also wir verlinken das alles und ich kann ja vielleicht auch verraten, es gibt die Möglichkeit, sich auch mit dir mal ein Gespräch zu buchen, ne, Kirstin?
Ja, ganz genau.
Und das geben wir euch jetzt hier an die Hand. Meldet euch jederzeit und da kann dann auch mal, könnt ihr herausfinden, ob das ärztliche Mentoring, das Kirstin anbietet, etwas für dich ist. Du Lust darauf hast, wirklich deine Hormonbaupläne mal zu verstehen, was du tun kannst, um es in Balance zu bringen. Und wir haben es schon gehört, es geht nicht nur darum, mal eine Wechseljahrsbeschwerde wegzuhexen oder eine Fruchtbarkeitsfrage mit der Pille nach links oder rechts zu drehen, sondern es geht darum, insgesamt zu verstehen, was kann ich eigentlich machen, wenn ich meine großen Codes, meine DNA-Codes in die gute Richtung drehen möchte, wenn ich etwas Gutes tun möchte für all die Abläufe, die da sind. Und aus der Zusammenarbeit mit dir weiß ich, das ist eine Menge, das sind auch eine Menge biochemische Booster und Unterstützer, die du ja auch an dieser Stelle einsetzt. Und das wäre vielleicht noch ein ganz großes Thema, was bestimmt viele interessiert. Wir haben es zwar schon rausgehört, aber ich würde es gerne noch mal explizit zum Schluss von dir hören. Es gibt ja nicht nur einen Weg nach Rom bei dir. Also sprich, du bist jetzt gerade in Bezug auf Wechseljahre nicht die, die sagt, ein One Fits All, alle müssen bioidentische Hormone nehmen. Du gehst da sehr viel differenzierter dran, sehr viel individueller. Vielleicht kannst du auch noch mal dazu was sagen und auch zu deiner Philosophie mit bioidentischen Boostern oder Botenstoffunterstützern.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich Erkrankungen, die durch die bioidentische Hormongabe sich unter Umständen verschlechtern würden. Es gibt da so ein paar Erkrankungen, wo man sagen würde, lieber nicht. Also auch Frauen, die in ihrer Jugend mit PMS oder PMDS behaftet waren oder auch Endometriose, wenn man denen wieder sozusagen, auch wenn es bioidentische Hormone sind, die ja sehr dem natürlichen ähneln und auch sehr viele positive Eigenschaften haben, aber man kann auch nach den Wechseljahren wieder ähnliche PMS oder PMDS-Symptome auslösen. Und das möchte die Frau ja auf gar keinen Fall oder die Ratsuchende. Und von daher muss man eben Pro und Contra der Bioidentik, die ich wirklich gut finde, und ich glaube auch, dass Bioidentik in unser Leben gehört, muss man aber Pro und Contra wissen und Alternativen bieten können. Bei Stress nehme ich gerne eben die Mindset-Arbeit und für Frauen, die sagen, ich möchte es alles ganz natürlich, gibt es ja auch natürliche Optionen. Sensorischer Art, also über Düfte oder über sozusagen Anwendungen, da das limbische System anzuregen und sozusagen neurobiologisch zu interagieren.
Wahnsinn. Also ihr hört schon raus, hier ist eine Frau am Werk, die Zusammenhänge kennt, die nicht nur schwarz und weiß kennt, sondern sehr viele Schattierungen und die vor allem die Frauen liebt. Und das schätze ich so sehr an dir, dass du dich wirklich verschrieben hast der Lebensqualität von Frauen in jedem Lebensalter, dass es dir darum geht, uns wirklich zu fünf Blütlern werden zu lassen, die sehr viele Blüten im Leben haben. Das schätze ich so sehr an dir, dafür feiere ich dich und ich hoffe, wir konnten viele Frauen jetzt anregen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist nicht nur als, oh, ich habe ein Problem, das muss sofort repariert werden zu sehen, sondern eine wunderbare Möglichkeit, die eigene Lebensqualität, das eigene Lebensgefühl, den echten, tief empfundenen Wellness-Faktor, und das meine ich jetzt eben nicht nur als kleinen Luxus nebenbei, sondern dieses Tag für Tag gut leben und zwar lange, möglichst lange gut leben, dann auch wirklich mal in die Hand zu nehmen. Es kann keine bessere Ansprechpartnerin geben als Dr. Kirsten Gollombeck, die ich hier an dieser Stelle nochmal ganz warm empfehlen möchte. Alles, was ihr wissen müsst, um mit ihr in Kontakt zu treten, in den Shownotes. Und mir bleibt dir zu danken für dein Engagement und auch für diese große Mission, die du verfolgst. Wir haben es anfangs gehört, ja, die Mission, wirklich den Schlüssel zu finden. Ja. Magst du es nochmal aufgreifen, diesen Gedanken?
Also ich würde gerne den Schlüssel finden, wie Frauen wirklich gesund bleiben. Und wenn wir das Thema Brustkrebs lösen könnten, auch Eierstockkrebs, alle Formen der weiblichen Krebsformen, dann wäre ich sehr glücklich, würde sehr aufatmen und das wäre eine tolle Sache. Aber bis dahin dürfen erstmal alle Frauen so gesund bleiben, wie sie können.
Sehr schön. Und du gibst alle Möglichkeiten dazu. Herzlichen Dank für dieses sehr, sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und Einladung an unsere Zuhörerinnen, sich mit dir zu vernetzen. Auch in LinkedIn, das möchte ich noch ergänzen, ist Kirsten sehr engagiert. Und dort könnt ihr täglich Inspirationen bekommen aus ihrer Praxis, aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Also es ist ein Fundus an Inspiration. Vernetzt euch gerne auch auf LinkedIn mit Kirsten. Auch das verlinken wir natürlich. Danke dir und bis hoffentlich ganz bald.
Ich danke dir. Merci.